Klau mir das mal hier eben. Ich lasse aber alles liegen. Ich glaube, man hört mich gut. Ja? Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist spannend für mich, mal wieder hier zu sein. Ich habe schon auf der Herfahrt gemerkt, also wir sind zusammengefahren und zum Glück, weil ich merkte, ich weiß gar nicht mehr, wo lang. So lang war ich nicht hier oder dann habe ich gemerkt, wie lange ich eigentlich nicht hier war. Ich fuhr die ganze Zeit 30, 40 und Frank meinte, hier ist 50. Aber weil ich dachte, ich muss gleich rechts abbiegen und er mich nicht leitet, weil man ja immer denkt, wenn man selber weiß, wo es hingeht, dann weiß man gar nicht, dass der andere nicht weiß, wo es hingeht. Deswegen habe ich da ständig drauf gewartet. Ja, es ist, glaube ich, 12 Jahre her, als ich hier als 20-Jähriger reinstöpselte und Franks Tochter kennengelernt habe, schon vorher, aber das erste Mal hier war. Und ich glaube, ihr habt damals EM oder WM, ich weiß nicht mehr, 2012, was war das? Nee, das muss dann dazwischen EM gewesen sein, weil es war 2012, ja. Da habt ihr hier zusammen Fußball geschaut und da habe ich euch kennengelernt als Gemeinde und das war sehr spannend und schön. Und jetzt bin ich endlich mal wieder hier und zuerst muss ich mich sogar eigentlich entschuldigen. Entschuldigen, weil mir etwas auffiel. Ich habe, nachdem wir ja und ich dann geheiratet hatten und nach Stuttgart sind, habe ich einmal hier gepredigt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert oder ob es noch Menschen... Wow, danke. Das ehrt mich jetzt ein bisschen. Ja, aber ich weiß noch, also ich erinnere mich selbst nicht mehr so genau. Ich weiß noch das Thema ungefähr, aber ich weiß auch noch, dass ich damals versprochen habe, dass ich eine Themenreihe bei euch anfangen werde. Das ist 12 Jahre her. Und Frank musste mich die letzten Monate, ja, man könnte eigentlich schon mehr als Monate sagen, hat er mich echt bearbeitet, wenn wir doch mal hier sind als Familie, dass ich doch bitte mal kommen mag und bei euch predige. Und heute ist es soweit. Und das freut mich. Ich bin gespannt, was Gott uns durch sein Wort heute sagen möchte. Ich habe uns das Thema Lobpreis mitgebracht. Lobpreis, Anbetung, Hingabe, könnte man auch sagen. Ich fand das Lied gerade sehr passend. Ich bin sehr dankbar dafür, weil das kann ich gleich auch noch ein bisschen mit einbauen. Und bei Lobpreis ist mir neulich so was Neues gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal entdeckt habt. Wenn ihr über den Namen Gottes nachdenkt, also welcher Name, von dem wir in der Bibel lesen, welchen Namen kennen wir da? Habt ihr einen Namen, der... Aber die zwei meistgenannten, die man so kennt, sind eigentlich genau Jehova, Jahwe. Eigentlich Jahwe. Also Jahwe wird im Alten Testament ganze 6800, noch irgendwas, 28 Mal, glaube ich, genannt. Also wirklich oft. Und Jahwe ist ja eigentlich nicht, wie wir das jetzt kennen. Also wenn wir es aus der deutschen Übersetzung lesen, dann steht da J-A-H-W-E. Das ist die deutsche Übersetzung, wie man gedacht hat, so übersetzen wir das. Aber im Hebräischen steht dort eigentlich ein sogenanntes Tetragramm. Also ein Tetragramm ist etwas, was einfach nur aus vier Buchstaben besteht, aber man eigentlich nicht aussprechen kann. Wir wissen, dass es J-H-W-H heißt. Also das ist dieses Tetragramm. Und wir können es, wie gesagt, nicht aussprechen. Wir wissen, was es bedeutet. Es bedeutet, ich bin. Das sagt Gott von sich selbst. Er ist. Und jetzt ist man so dahin gekommen und hat sich gefragt, warum ist es eigentlich ein Name, den man nicht aussprechen kann? Und wie wäre es dann eigentlich, also wie spricht man diesen Namen aus? Oder soll man ihn gar nicht aussprechen, was ja die Juden so praktizieren und wollen aus Ehrfurcht? Aber wenn wir diesen Namen eben im Hebräischen so stehen lassen, J-H-W-H, dann kann ich währenddessen, wenn ich ihn eigentlich aussprechen möchte und nicht weiß, dass wir da jetzt ein A dazwischen setzen, dann kann ich meine Lippen nicht bewegen. Ich kann auch meine Zunge nicht benutzen, weil ich nur das J ansprechen könnte und das H wäre eigentlich wie geatmet. Also ein H atmen wir ja auch eher, als dass wir es aussprechen mit unserer Zunge. Und so ist es ja auch mit dem W und dem dann nochmal H. Und so kommt man dazu, dass man diesen Namen eigentlich nur ein- oder ausatmen, dass wir ihn nur atmen können. Und vielleicht wollt ihr das mal probieren, wollt ihr das als kleines Projekt mal versuchen, wenn ihr mal ganz tief einatmet, ja, so richtig mit Stimme, also nicht nur jetzt, sondern richtig, dann macht das mal, wenn ihr wollt, durch den Mund. weil sonst können wir keine Stimme verwenden. Wenn wir jetzt einen Ton dazu geben, dann machen wir. Und das ist auch dieses, beim Einatmen kommt fast so dieses J raus und beim Ausatmen das W. Ich weiß nicht, ob euch das auch so vorkommt, aber da gibt es Bibelwissenschaftler, die in die Richtung gehen und wir eigentlich, wenn wir an Lobpreis denken, dachte ich, passt das ganz gut, weil wenn das so ist, dass das Gottes, auch eine Idee Gottes hinter seinem Namen war und er hat allem das Leben gegeben, er hat allem seinen Atem eingehaucht zum Leben und wir atmen einfach, das ist ja nichts, was wir aus uns selbst können, sondern das ist etwas Göttliches, was aus der Schöpfung heraus geschehen ist oder geschieht, dann ist es sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken, dass jedes Wesen auf dieser Erde, egal ob es auch wir als Menschen, ob wir jetzt glauben, dass es einen Gott gibt oder nicht, dass wir Gott anbeten, einfach indem wir sind. Fand ich super spannend und wollte ich so euch mitgeben als Hinführung zu dem Thema heute. Und wir brauchen uns im Atem noch zu mehr, als dass wir nur einen Gasaustausch bei uns stattfindet. Wir brauchen ihn, um zu sprechen. Wir brauchen ihn im Prinzip auch, was wir gerade gemacht haben, um zu singen, zu loben, zu preisen und auch zu beten. Und wenn wir nun an Gebet denken, dann ist es ja oft, dass wir ja Gott darin natürlich danken wollen. Wir wollen ihn auf unsere Bitten bringen. Aber sehr im Fokus steht auch der Dank. Und ich dachte mir, Dank ist eigentlich Lob. Dank führt auch oft zum Lob. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Gott danken, dass er uns errettet hat durch seine Gnade, dann führt das im Normalfall, sollte das zum Lob führen, dass wir sagen, danke Herr, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich lobe und preise dich dafür. Also merke ich oft in meinem Gebetsleben, dass es so ist und so sein sollte. Wir erkennen an, was er für uns getan hat und auch, was er noch für uns tun wird. Doch was ist Dank oder Lob eigentlich für dich? Also was ist das ganz praktisch für dich? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken und in unsere Gemeinden geschaut habe, wie ungewöhnlich manchmal für uns Christen das doch eigentlich ist. Also Lob, Preis, mit Hingabe, wirklich mit Hingabe Gott zu loben. Lieber auf dem Boden der Tatsachen, nur nicht zu emotional werden. Ich bin Oberfranke. Euer Oberfranke ist heute nicht da, oder? Der weiß, dass wir zum Lachen in den Keller gehen, sagt man auch. Ja, wir sind nicht so emotional, wir kommen nicht so aus uns raus. Und ich habe das Gefühl, dass das auch oftmals unsere Haltung gegenüber Gott ist. Dass wir ja in Demut, ja, und das ist auch gut so, wir sollen demütig vor ihm sein, aber wir dürfen auch ganz uns vor ihm hingeben. Und ich glaube, das wünscht er sich. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen was verpassen. Vielleicht auch aus der Angst der Charismatik so ein bisschen. Charismatik hat in der Kirchengeschichte so ein bisschen ein Stigma bekommen, wovor wir uns fürchten, gerade als Brüdergemeinden, als eher konservativ eingestellte Gemeinden. Das ist so meine Auffassung oder meine Wahrnehmung, die ich so habe, auch in unserer Gemeinde. Nur, was ist Charisma eigentlich? Charisma bedeutet Ausstrahlungskraft. Es bedeutet, dass wir etwas ausstrahlen von dem, was Jesus uns gegeben hat. Ja? Es ist auch berechtigt, dass da bei manchen eine gewisse Furcht davor ist, weil die Charismatik in auch gewissen Richtungen unterwegs ist, wo es nicht mehr, wo man merkt, dass vielleicht nicht mehr Gott im Mittelpunkt steht, sondern das Erlebte im Mittelpunkt steht. Der Heilige Geist ist nie dafür da, um selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern um Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist seine Aufgabe. Aber ich glaube eben, dass wir als Christen auch oft mal von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und so glaube ich, dass Lobpreis für uns Christen die so ein bisschen in Vergessenheit geratene geistliche Waffe ist. Denn wenn wir in die Bibel schauen, kommen wir eigentlich genau dahin zu sehen, wie ja Siege auch in der geistlichen Welt, in Kriegen auch, die Gott mit seinen Menschen geführt hat, wie Lobpreis eine geistige Waffe ist. Und da möchte ich euch 2. Chronik 20, Vers 22 als erstes Beispiel, habe ich euch da mitgebracht. Zweite Chronik 20, Vers 21 bis 22. In der Geschichte geht es darum, dass die Moabiter, die Ammoniter und die Moiniter gegen Josaphat in den Krieg ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Josaphat ist. Josaphat war der Nachfolger Asas, der König der Judäa. Und Asas war ein König der Judäa, der eigentlich, also er hatte eine sehr lange Regierungszeit, eine außergewöhnlich lange Regierungszeit. Er hat ganze 7 Könige Israels, hat er in seiner Regierungszeit überlebt. Und er hat er hat nicht nach Gottes Willen gesucht. Er hat ganz im Gegenteil, er hat Tempel aufgebaut, er hat die Aschera angebetet und hat Bilder aufgebaut. Und sein Sohn Josaphat war sein Nachfolger und er hat das alles weggemacht. Er wollte Gott gehorsam sein, er wollte mit Gott leben und hat da den Weg komplett für Juda geändert. Und nun ist Josaphat in der Situation in 2. Chronik, dass er diese 3 Völker vor sich hat und die ihn angreifen möchten, sie ihn den Krieg ziehen möchten gegen ihn. Und das ist total spannend, was wir dann lesen, was Josaphat in dieser aussichtslosen Situation tut. Normalerweise würden wir sagen, also wir lesen in dieser Geschichte, wo ich jetzt nur einen Ausschnitt gleich vorlesen werde, lesen wir, dass nichts von Zahlen, also wir lesen nicht, dass jetzt 3.000 gegen 500 Krieger da in den Krieg zogen, sondern wir lesen nur, dass es 3 Völker waren gegen dieses kleine Volk Judäa. Aber wir können uns vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss, wie aussichtslos. Ja? Wenn wir nur sagen, es waren 3 Völker gegen ein kleines, wissen wir schon, wie die Verhältnisse ungefähr waren. Und ab Vers 21 lesen wir, und er, Josaphat, beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn. Sie lobsangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den Gerüsteten herauszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Güte währt ewiglich. Und zur Zeit, als sie begannen mit Jubel und Lobgesang, stellte der Herr einen Hinterhalt gegen die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Sai, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Ich weiß nicht, ob du auf diese Weise diese Bibelstelle schon mal gelesen hast, aber es ist doch ein Wow-Effekt. Ja? Josaphat, also ich hätte Josaphat geraten, jetzt setze dich mal mit deinen Kriegsherren hin und überlegst, wie du selbst einen Hinterhalt legen kannst, dass wir irgendwie eine Chance haben. Josaphat sagt, wir haben keine Chance. Der Einzige, der uns hier raushelfen kann, ist Gott selbst. Und die einzige Möglichkeit, wie wir einen Sieg erringen, ist Lobpreis. Vor den Kriegern ließ er die Sänger vorangehen und sie lobten Gott. Lobpreis, habe ich mir gedacht, ließ auch die Mauern Jerichos fallen. In Josua 6, die Verse 7 bis 8, dort lesen wir, zum Volk aber sprach er, macht euch auf und zieht um die Stadt. Und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen, Als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die sieben Priester hin, welche die sieben Hörner des Halljahres vor dem Herrn hertrugen, und sie stießen in die Hörner, und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Vielleicht hast du hier noch nie dran gedacht, dass Lob die Mauern Jerichos fallen ließen. Ich habe es gerade vorgelesen, wir lesen von den Hallposaunen, die Hörner des Halljahres. Und um zu wissen, was das ist und wie ich darauf komme, zu sagen, dass es Lobpreis war, müssen wir in 3. Mose 45, 25, 10 nachlesen. Dort gibt Gott Mose genaue Anweisungen, ich müsste jetzt selber vorlesen, wie die sieben Sabbatjahre und eine Pause und so weiter, wie das alles abzulaufen hat. Und dort ist die Anweisung dabei, dass die Hörner des Halls erklingen sollen. Und dieses Jahr, was dann gefeiert wurde, das hieß das Halljahr, das Jubeljahr. Das ist die Bedeutung dieser Posaunen, die da geblasen werden in Jericho. Es waren also nicht irgendwelche Posaunen oder irgendwelche Hörner, es waren die Jubelhörner. Die Hörner, wo man sinnbildlich Gott damit loben wollte und preisen. Als drittes Beispiel habe ich Paulus und Silas im Gefängnis, wahrscheinlich die Geschichte, die wir von denen jetzt am besten kennen, wie sie da im Gefängnis sitzen, auch völlig aussichtslose Situation. Wie sollen sie rauskommen? Was sollen sie tun? Wir singen Gott, wir loben und preisen unseren Gott. Und als letztes Beispiel habe ich noch Mose in 2. Mose 17, wie er auf diesem Berg steht. Sie waren im Krieg gegen Amalek und sie stehen auf diesem Berg. Und wenn ihr die Geschichte kennt, Mose musste seine Hände heben. Er musste in einer Anbetungshaltung zu Gott stehen, damit die Israeliten über die Amalekiter siegreich sind. Immer wenn er seine Hände sinken hat lassen, weil er auch nicht mehr konnte, das ging ja über Stunden, haben die Amalekiter die Überhand gewonnen. Vier Beispiele, die ich total eindrucksvoll finde und die eindrucksvoll zeigen, dass es sich um Lobpreis, bei Lobpreis, nicht um eine nette Geste handelt. Dass es bei Lobpreis sich um eine wirklich geistige Waffe handelt, vielleicht die geistige Waffe, die wir haben. Lobpreis führt zum Sieg. Doch wenn wir ehrlich in unser Gebetsleben schauen, also ich habe zu der Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, wirklich mal ehrlich da reingeguckt, wie bete ich eigentlich? Wie komme ich vor Gott? In welcher Haltung komme ich vor Gott? Ist da überhaupt Platz für Lobpreis? Oder sind in den 5 Minuten, die ich gerade so in meinen Tag reinbekomme, um zu beten, eigentlich nur Dinge, die mich betreffen? Wo ich mich vor Gott setze und ihn alles bringe, was ich brauche, was mich betrifft. Klar, da ist dann auch mal ein Dank dabei. Aber eigentlich geht es doch nur um mich in erster Linie. Oder wenn wir ehrlich in unsere Lobpreiszeit schauen, wenn wir diese Wahrheiten zu Gott hin singen, welche Haltung haben wir gegenüber Gott? Ich habe mich da für mich selbst gefragt, wie kann es uns da oft auf unseren Stühlen halten? Also ich habe ein Problem immer gehabt, aufzustehen bei Lobpreis. Also ich will jetzt auch, ja, das ist jedem seine Haltung und wie er vor Gott treten möchte. Aber ich habe mich selbst gefragt, bei dem, was ich da singe, wieso singe ich eigentlich so halbherzig mit? Bin ich wirklich innerlich überzeugt von dem, was ich da singe? Und äußert sich das auch in gewissem Maßen in meiner Haltung? Stehen zu Gott zu singen, ist für mich keine Charismatik oder dass wir die Hände heben. Es ist ein Zeichen der Anbetung. Ich gehe da gleich noch tiefer drauf ein, um das so ein bisschen zu relativieren. Denn in der Bibel gibt es verschiedene Gebetshaltungen. Also wir lesen in der Bibel von ganz verschiedenen. Wir lesen von händehebend, wie in 1. Könige 8, Vers 54, wo Salomo seine Hände ausbreitete vor Gott, lesen wir dort. Also händehebend. auch 1. Timotheus 2, Vers 8, fordert Paulus die Geschwister auf, die Hände aufzuheben zu Gott. Wir lesen von liegend. Ja. Wir lesen von der Gebetshaltung kniend. Das ist sogar die häufigste Gebetshaltung in der Bibel. Wir lesen von stehend in 1. Samuel 1, Vers 26, als Hannah vor Gott stand, um für ihren Sohn, für ihren kranken Sohn zu beten. Oder unser Beispiel von vorhin, 2. Chroniker 20, Vers 5, also ein paar Verse vorher, lesen wir auch von Josaphat, von dem ich euch erzählt habe, dass er vor dem Herrn stand. Im Haus des Herrn stand er dort. Aber wir lesen auch von sitzend, aber da habe ich nur eine Stelle gefunden, die wirklich darauf zutrifft, und das ist 2. Samuel 7, Vers 18. Dort lesen wir, David setzte sich vor dem Herrn nieder. Was das zeigt, ist, finde ich, dass wir keine Gesetze daraus machen dürfen. Ja, natürlich ist es kein Gesetz, aber wir müssen uns bewusst machen, dass die Gebetshaltung eine innerliche Haltung äußert. Dass Gebetshaltung den Wunsch äußert, des Betenden von Gott erhört und auch gesegnet zu werden. Diese innere Haltung ist es, um die es da geht. Und ich habe das Gefühl, und das habe ich eben auch in meinem Leben gemerkt, dass die meisten Christen und auch eben ich diese geistige Waffe verlernt haben zu nutzen. Wir haben sie irgendwann mal aufgrund von was auch immer in den Altkleiderschrank gepackt. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir geistige Siege erringen möchten, müssen wir sie wiederfinden. Wir müssen wieder erlernen, sie zu nutzen, gerade im Gebet. Und im Gebet bin ich so auf das Vaterunser gestoßen. Das Vaterunser ist, also dieses Gebet, was Jesus uns dort gibt, wie wir beten sollen, ist für mich nicht Wort, also es ist auch gut, wenn wir das Wort für Wort beten, aber für mich ist es auch ein Auftrag Jesu, wie wir, also in welcher Art wir beten sollen. Denn wenn wir uns diese Bestandteile mal anschauen, wie er sie da in Matthäus 6, Vers 9 nennt, dann sehen wir, dass das Vaterunser eingebettet ist in Lobpreis. Das Vaterunser beginnt mit Lobpreis, wo Jesus sagt, betet ihr nur so, nun so, Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das sind schon mal ein ganzer Batzen an Ausrufen, die eigentlich überhaupt nicht um mich gehen. Die gehen nur um Gott, also Lobpreis. Und dann kommt ein ganz kleiner Teil, wo es auch um mich gehen darf. Natürlich soll ich Gott mit all dem, was ich brauche, was mich ja auch emotional fordert, soll ich alles bringen. Ja? Und dann dürfen wir beten um unsere Dinge, dass er sie uns gibt, dass er uns auch fernhält von Versuchungen. Aber dann, wie endet das Vaterunser? Wieder im Lobpreis. Und das lässt mich einfach glauben, und ich habe das auch selbst erlebt, jetzt, wo ich das einfach im eigenen Leben geändert habe, dass erst durch Lobpreis kommen wir in die Gegenwart Gottes. Wir haben das gerade in dem Lied, finde ich, ist ein super Lied dafür, weil wir das so besungen haben auch. Und auch in der Bibel finden wir Beispiele hierfür. Psalm 100, Vers 4 wird der Lobpreis als ein Vorhof bezeichnet. Da lesen wir Psalm 100, Vers 4. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Also als eine Art Einladung zum Gebet wird Lobpreis genannt. Lobpreis wird sogar in Psalm 22, Vers 4 als die Wohnung Gottes bezeichnet. Dort lesen wir, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott möchte Wohnung in dir nehmen und das öffnet sich bei dir und der Platz öffnet sich durch Lobpreis. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Lobpreis ist auch ein Zeichen der Herrschaft Gottes in deinem Leben. Er ist ein Erkennungsmerkmal für das Reich Gottes in dir. Nun, wie komme ich drauf? Ich habe mir so gedacht, Jesus ist ja in dir. Also wenn du jetzt Buße tust und Jesus einlädst in dein Leben, dann lesen wir in Römer 8, Vers 10 oder Galater, im Galaterbrief, dass Jesus in dir wohnen möchte, dass er in dir ist. Wenn nun Jesus in dir ist, bedeutet das, dass das Reich Gottes in dir ist. Denn das Reich Gottes ist gekommen durch Jesus Christus. Und wenn nun Jesus, dieses Reich Gottes in dir ist, dann braucht Jesus darin Platz. Und Jesus wird sich auf den Thron deines Lebens setzen, auf den Herzensthron, wo vorher die Sünde regierte. Und wenn das so ist, wenn das vollkommen ist, dann bewirkt er ein Lob in dir. Und das beschreibt sozusagen den Sollzustand, den Zustand, den wir gerne hätten, ständig, unser ganzes Leben umfassend. Aber die Realität sieht doch oft ganz anders aus. Die Realität ist, dass wir auch versagen, dass wir Dinge wieder Raum in unserem Herzen geben und dass wieder andere Dinge auf unserem Herzensthron Platz nehmen. Denn aus diesem Herrschaftsbereich können wir innerhalb von Sekunden rausgehen, nur durch Umstände oder Emotionen, wo wir Dingen wieder Raum geben. Und die Ursache, wenn Gläubige nicht preisen und sich schwer damit tun, ist, dass vielleicht gerade jemand anderes wieder auf deinem Herzensthron sitzt. Ich hatte das selbst erst wieder vor kurzem, also ich bin auf, Mirja und ich, wir haben in den letzten Wochen, Monaten sehr viel mit Gott erlebt, was uns eigentlich auch überführt hat in vielen Dingen. Und zum Beispiel auch im Lobpreis, im Gebet. Und ich habe ganz neu mit Gott diese Nähe erfahren, im Gebet und im Lobpreis. Und ich habe einen Tag in dieser Zeit einmal es verpasst, diesen Ruf Gottes mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm wirklich Zeit zu verbringen, mir die Zeit zu nehmen. Und es hat nur angefangen mit ein paar Kleinigkeiten, die im Alltag einfach passieren, mit den Kindern und Arbeit und Stress. Und das hat mich viel angreifbarer gemacht. Und ich habe irgendwann an dem Tag begriffen, ich war an diesem Tag wie getrieben, ich konnte einfach nicht zur Ruhe kommen. Und das war so ein Kontrast zu den anderen Tagen, die ich erlebt habe. Und irgendwann sagte mir, ja, du bist nicht mehr auszuhalten, geh hoch und mach jetzt deine Lobpreiszeit. Ja? Und es war total irre, wie das diesen Raum, von dem ich gerade gesprochen habe, dem ich den Heiligen Geist weggenommen habe, indem ich andere Dinge in mich hineingelassen habe, die immer versuchen werden zu kommen, wie die weichen mussten, weil Lobpreis in uns so viel Raum gibt und unseren Herzensthron nach und nach frei macht. Dieses andere auf dem Herzensthron, das betrübt, wir lesen ja auch davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Lobpreis aber lässt den Heiligen Geist in uns aufleben. Es lässt ihn wirken, es lässt ihn ich stelle mir das manchmal vor, wie er in uns dann so richtig anfängt mitzumachen, ja, weil er sich freut, dass wir Gott auf unserem, dass wir nach oben schauen, weil wir Gott anbeten. Das Preisen bedeutet und es bezeugt die Herrschaft Gottes in dir. Auch in der geistigen Welt. Wir vergessen das oft mal, ich habe gerade den Heiligen Geist angesprochen. Nicht nur der Heilige Geist, auch auf die geistige Welt, die auf der anderen Seite ist, bezeugt das die Herrschaft in dir von Gott. Und so war das für mich die Lösung und ist es noch, dass wir wirklich geistige Siege in unserem Leben erringen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Glaubensleben geht. Ich habe mich jahrelang damit abgemüht, mit der Traurigkeit darüber, kann man fast sagen, dass ich irgendwo keine Siege erlebe. Auch Sünde, erlebe ich da wirklich Siege? Erlebe ich da, dass es weitergeht, dass ich auch geistig weiterkomme, dass ich reife? Und ich habe mich immer, ich habe das Bild irgendwann gehabt für mich, wie ich mich fühle, wie so ein Ping-Pong-Ball, der zwischen zwei Spielern hin und her geballert wird, ja, vielleicht zwischen Gott und dem Teufel. Und der eine möchte mich ständig zur Sünde bewegen und verführen und der andere, der möchte, dass ich Buße tue. Und so habe ich mich gefühlt. Ich tue ständig Buße und dann, also ich mache was falsch, dann tue ich Buße, ich mache was falsch, dann tue ich Buße. Und wir sollen Buße tun, die ganze Zeit, weil wir von Gott getrennt sind und unser eigenes Ich suchen wollen. Aber wir können wirklich geistige Siege erringen und für den Teufel immer unantastbarer werden. Und das schaffen wir aber nur, indem wir Gott, durch den Lobpreis geschieht das, ist ein Mittel davon, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, weg von uns sehen. Denn beim Lobpreis schauen wir nicht auf uns, in keiner Weise. Das ist die Auswirkung von Lobpreis. Ansonsten haben wir das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass du geistig auf der Stelle trittst, vielleicht kann Lobpreis in deinem Leben etwas bewirken. Lobpreis legt den Grund für den Sieg, wie wir es bei Josaphat im Krieg gesehen haben, den Mauern Jerichos oder Paulus im Gefängnis oder auch Mose. Und auf den Punkt will ich trotzdem noch eingehen, weil selbst danken, habe ich selbst auch gemerkt, aber ich bin der Überzeugung, selbst danken vermag nicht das, was Lobpreis in deinem Leben bewirken kann. Denn ich habe zwar ganz am Anfang gesagt, Lobpreis und Dank gehören irgendwie zusammen und oftmals ist es ja auch so, dass Dank uns zum Lobpreis führt, weil er etwas für uns getan hat. Aber einen ganz entscheidenden Unterschied gibt es dann doch zwischen den beiden. Und zwar, durch Dank gebe ich Gott die Ehre, was er für mich getan hat. Beim Danken gebe ich Gott die Ehre, was er für mich getan hat oder tun wird, ja, oder tut. Aber durch Lobpreis und Anbetung gebe ich Gott die Ehre für das, was er ist. Nicht für das, was er tut, sondern das, was er ist. Und das sollte ich in erster Linie beachten, Gott zu danken für das, was er ist. Dann kann ich auch wegsehen von Krankheit, von Dingen und trotzdem Gott loben. Beim Lobpreis vergesse ich mich selbst. Ich vergesse all die Dinge, all die schweren Dinge, die vielleicht auch um mich herum sind. Ich vergesse, mich um mich selbst zu drehen. Und stattdessen sinne ich ganz nach dem, was droben ist, wie Paulus es im Kolosserbrief sagt. Ich sinne beim Lobpreis nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was unten ist. Also, warum loben? Warum Lobpreis? Warum Anbetung? Ich glaube, es ist nicht nur etwas Nettes, ich glaube sogar, es ist die Urbestimmung von uns Menschen. Ich glaube, es ist deine Urbestimmung, als Gott dich geschaffen hat, uns Menschen geschaffen hat, Gott zu loben und zu anbeten, zu preisen. Ich habe so gedacht, als Adam und Eva da so in ihrem Garten umhergegangen sind, was haben sie gemacht? Klar, sie sollten die Schöpfung erhalten. Sie sollten, ja. Aber was haben die den ganzen Tag gemacht? Die waren sich so, die müssen in einem Bewusstsein gelebt haben für Gottes Gegenwart, wie wir es ja gar nicht kennen. Und ich glaube, sie konnten nur bei all dem, was sie gesehen haben, wie sie Gottes Gegenwart gespürt haben, waren sie im Lob. Ja, dass es auch eine gewisse Bestimmung der Schöpfung ist, sehen wir auch an, jetzt muss ich überlegen, wo es steht, Lukas 19, glaube ich, wo Jesus sagt, wenn wir schweigen würden, sagt Jesus, dann schreien die Steine zu Gott. Das ist doch irre, was Jesus hier sagt. Und das lässt mich zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass wir bestimmt sind zum Lob Gottes. Die Schöpfung ist bestimmt zum Lob Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir diesen Lobpreis, wenn wir Anbetung, wenn wir da immer mehr hinkommen, uns Gott wirklich hinzugeben, dass wir dadurch in die Gegenwart Gottes kommen, wie wir es in Psalm 100, Vers 4 gelesen haben, oder dass sich Türen öffnen, wie es bei Paulus der Fall war, oder dass wir auch Dinge überwinden, dass wir Unerträgliches in Gutes verwandeln, dass wir den Teufel bezwingen können, dass wir Siege davontragen. Ein letztes Beispiel ist mir da noch eingefallen. Auch Jona, ich weiß nicht, ob ihr bewusst war, dass was Jona eigentlich auch gerettet hat, wenn wir die Bibel so genau so auf diesen Fokus lesen. Denn wir lesen bei Jona, er bereute im Bauch des Fisches, ja, er bereute und sagte, ich werde dem Herrn meine Gelübde bezahlen und jetzt, ich will dir darbringen das Lobopfer des Dankens. Und das befreite Jona aus dem Fisch. So erlebte er Befreiung, weil er von sich selbst wegsah und selbst in dieser Situation, die ja, ja fatal ist, möchte man sagen, sieht er nicht auf sich, ja, ich bin jetzt hier in einer echt beschissenen Situation, sondern er schaut auf Gott, wer er ist. Wer er ist, nur wer er ist. Weil die Situation im Fisch, die war, ja, da hätte man nicht auf Gott schauen müssen, sondern auf diese bizarre Situation. Er brachte das Lobopfer des Dankes und ja, ich wünsche mir das, dass wir das alle wieder erleben, dass wir alle dahin kommen, weil ich glaube, dass Gott sein Großes in uns bewirken kann, weil wir uns wirklich ganz ihm hingeben, weg von uns sehen und Gott einfach loben und preisen. Und ich glaube, wollen wir jetzt auch noch tun, so wie ich das mitbekommen habe, und da freue ich mich drauf. Amen.